Guten Morgen alle zusammen, die hier im Raum sind, auch alle, die jetzt am Livestream mit dabei sind oder die sich das später vielleicht nochmal anschauen. Alle herzlich willkommen. Hier vorne hat es noch einiges an Platz, nehmt gerne Platz. Wir sind mit unserer heutigen Geschichte ganz am Anfang angekommen. Back to the roots, sozusagen Geburtsstunde der Gemeinde, Jesu. Vor 4 Wochen, Pfingsten, Heiliger Geist, kommt für alle sichtbar auf die Jünger. Ihr erinnert euch vielleicht an die Predigt von Niklas, Turmbau zu Babel rückwärts. Jetzt nicht eine Sprachverwirrung, sondern an Pfingsten genau das Gegenteil. Die sprechen in ihrer Muttersprache, diejenigen, die sprechen, und unterschiedliche Sprachen in der Zuhörerschaft, alle verstehen in ihrer eigenen Sprache. Ein sehr eindrückliches Erlebnis für alle, die dabei waren. Und es war sehr klar, Gott ist hier gegenwärtig. Er ist am Handeln, er beginnt hier etwas Neues. Die Bibel sagt uns dann, dass in den Tagen eine wahnsinnige Entwicklung dieser Gemeinde war. An einem Tag von 12 auf einige tausend und dann in den Folgetagen, sagt die Bibel, kommen immer wieder Leute hinzu. Das war so richtig Dynamik, Wachstum, da geht was ab. Leute kommen, es war ein richtiger Sog, dass die Leute gerne gekommen sind und geschaut haben, was ist hier los, wir möchten mit dabei sein. In diesem Zusammenhang benutzt auch die Bibel das Wort Gemeinde, Ekklesia, zum ersten Mal. Vorher hieß es immer die Jünger und Maria und so. Und auf einmal ist von Gemeinde die Rede, eine Gemeinde, die sich trifft und die diesen Herrn erlebt. Back to the roots, Anfang, Ursprung, da sind wir. Und deshalb liest sich die Apostelgeschichte, der Teil der Bibel, die diese Phase der Bibel auch beschreibt, liest sich sehr spannend. Das ist wie ein Roman, manchmal fast wie ein Krimi, wie das gewesen ist am Anfang der Gemeinde. Und in dieses Wachstum, in diese Dynamik, in diese Entwicklung hinein, gibt es auch viel Gegenwind. Letzten Sonntag hatten wir von dem Gegenwind von außen gehört. Es ging darum, dass einige aus dieser Gemeinde angeklagt worden sind, verrückterweise von den religiösen Leuten im Land. Sie wurden angeklagt, sie wurden vors Gericht geschleppt, viel Widerstand von außen. Und diejenigen, die letzten Sonntag da waren oder die vielleicht nachher die Predigt von Niklas nochmal hören wollen auf Archiv, es war ja ein Wahnsinn, da haben die gebetet in dieser Situation und was ist passiert? Die Erde hat gebebt. Auf einmal war so richtig was los und die Gemeinde hat eigentlich aus dieser Schwierigkeit von außen etwas Positives gemacht. Es war gar nicht so negativ, die Gemeinde ist weiter gewachsen. Und in all diese Begeisterung und in dieses Wachstum und wir sind unterwegs hinein, kommt dieser Gegenwind, die Reaktion letzten Sonntag, der Gegenwind von außen, Gebet, Erde bebt, Leute sind begeistert. Heute Widerstand von innen. Das ist eine Geschichte, und Niklas hat es ja schon angedeutet, die uns schräg im Magen liegt. Wir haben letzten Sonntag gesprochen, wollen wir diese Geschichte umfahren und vielleicht auslassen, weil sie einfach schwierig ist. Und wir haben gesagt, nein, wir tun das nicht. Wir möchten heute auch über diese Geschichte sprechen. Wir möchten keinen Umweg drumherum machen. Wir möchten die Frage stellen, was hat die Geschichte vielleicht uns auch zu sagen? Vielleicht sogar ganz Wesentliches, auch heute Morgen. Die Geschichte ist die Geschichte von Hananias und Sapphira. Ich lese aus Apostelgeschichte 5, ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung, aber ihr könnt auch gerne so mitlesen. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Stück Land und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Wow, das ist der Hammer. Stellt euch vor, wir haben morgen ja unser Rundgang durch das Haus über die Neugestaltung und wir haben ja auch diese Zettel ausgeteilt, was ihr euch vorstellen könnt, der Gemeinde für diese Umbauaktion zusätzlich zu geben, weil klar ist, wir können das aus den regulären Spenden nicht finanzieren. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt irgendwie ein Grundstück oder irgendwie eine Wohnung oder was und ihr sagt, wisst ihr was, ich brauche die gerade nicht, habe vielleicht was geerbt oder so, ich gebe das der Gemeinde. Weil wäre der Hammer. Also dann wäre wahrscheinlich unsere Finanzierungsfrage in einer Sekunde gelöst. Aber so ähnlich war das. Der Hananias verkauft seinen Besitz und gibt einen Teil davon der Gemeinde. Übrigens, wenn ihr euch angesprochen fühlt durch diesen Bibeltext, der Thorsten Jutt redet gerne mit euch und klärt alles, wie das dann zu gehen hat. Und wenn es euch nicht reicht, dann könnt ihr im Archiv mal nachgucken. Der Erik hat vor einigen Monaten gepredigt darüber, dass Geben seliger ist als Nehmen. Könnt ihr gern nochmal anhören, wenn ihr noch ein bisschen Unterstützung braucht. Also dürft ihr euch gern inspirieren lassen hier. Aber ganz im Ernst, es ist eigentlich schon der Hammer, was der Hananias macht hier. Er verkauft sein Grundstück und er gibt einen Teil von diesem Geld der Gemeinde, dass sie damit anderen helfen könnten. Und wenn wir den Zusammenhang hier in Apostelgeschichte anschauen, dann merken wir schon im Kapitel 4 am Ende, also einige Verse vor diesen Versen, dass die Gemeinde so begeistert zusammen war. Ich habe ja vorher beschrieben, es wächst, Leute kommen dazu, sie sind zusammen. Es war eine ganz tolle Gemeinschaft untereinander und sie waren so gerne zusammen, dass sie zum Teil tatsächlich ihr Guthaben verkauft haben. Wir lesen hier in Vers 36, einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Der begegnet übrigens dann uns nochmal in der Apostelgeschichte, den sie Barnabas nannten, das bedeutet der andere ermutigt. Und dieser Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte. Also wenn ihr noch Beispiele braucht, es gibt nicht nur den Hananias, es gibt auch sogar noch den Josef. Also ihr werdet in guter Gemeinschaft, wenn ihr euer Grundstück hier für die Gemeinde verkauft. Es war übrigens hier kein Kommunismus, wie es ja manchmal auch dargestellt wird in diesem Bericht über die erste Gemeinde. Es war nicht so, dass alle alles verkaufen mussten. Manche taten das und manche taten es nicht. Manche haben verkauft und einen Teil davon der Gemeinde gegeben, andere haben alles davon gegeben. Es war völlig freiwillig, wir kommen gleich dann noch einmal darauf zurück. Und es war auch klar, das war nicht irgendwie Voraussetzung, jetzt hier in dieser ersten Gemeinde dabei sein zu dürfen. Man muss ein Grundstück verkaufen. Wir haben ja gestern unsere Gemeindeordnung verabschiedet. Wir haben uns schon überlegt, reinzuschreiben, um bei uns Mitglied zu sein, muss man sein Grundstück verkaufen. Haben wir natürlich nicht und hat auch die erste Gemeinde nicht. Es war nicht so, dass sie das mussten, sondern es war aus Antrieb, aus ihren freien Stücken. Sie waren so begeistert, sie haben Menschen gesehen, die gelitten haben. Es gab Arme damals in der Gemeinde und manche haben gesagt, ich habe Besitz und ich setze das ein für andere. Apostelgeschichte 4 wird es nochmal beschrieben in Vers 34 und 35. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste, weil eben die Leute verkauft haben. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus, eine Eigentumswohnung, besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurden dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Also ihr spürt dann so ein bisschen von der Atmosphäre von damals. Sie waren so gerne zusammen und sie haben das als gemeinsames Anliegen verstanden, dass wenn es Not gab, haben die, die etwas geben konnten, denen gegeben, die das Bedürfnis dazu hatten. Und wir möchten an dieser Stelle in der Geschichte schon mal innehalten. Der Verkauf von Besitz ist ja hier nicht als Gebot oder als Vorschrift gegeben. Oder als Aufforderung, ist einfach ein Bericht, so haben sie das gemacht. Und dennoch denke ich, dass schon in diesen ersten paar Versen eigentlich ein Prinzip, eine Botschaft steckt. Die Leute haben ihren Besitz nicht einfach so für sich genommen. Das habe ich doch verdient. Das gehört doch schließlich mir. Und die, die weniger haben, die haben wahrscheinlich nicht richtig umgegangen mit ihrem Geld. Hauptsache, ich habe auch ein bisschen noch was für meine Pension zurückgelegt. Das klingt für unsere Ohren noch nicht mal so fürchterlich schräg. So ist es. Jeder ist doch für seine eigenen Finanzen verantwortlich, oder? Oder vielleicht auch nicht. Das erste Prinzip, das wir hier in dieser Geschichte lesen, ist wie ein Kontrapunkt, ein Gegenpol dazu. Und das ist die Aussage, eigentlich gehört alles Gott. Und ich bin lediglich der Verwalter von dem, was ich bekommen habe. Und Verwaltung heißt gleichzeitig auch, ich bin Rechenschaft letzten Endes schuldig, was ich damit tue. Und das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf Geld. Das gilt in Bezug auf Zeit, Energie, Kreativität, ganz viele Facetten unseres Lebens. Manche erinnern sich an die Geschichte, die Jesus einmal erzählt, von den Pfunden. Unterschiedlichen Leuten wurden unterschiedlich viele und ausreichende Pfunde gegeben. Und am Schluss war die Frage, was hast du damit gemacht? Wenn wir meinen, wir hätten das doch verdient, das ist schließlich unser, man nennt es in Deutsch auch Verdienst, ich habe das verdient, dann ist es eigentlich im Gegensatz zu Gottes Wort, das sagt, es ist wie geliehen, es ist gegeben, aber die Verantwortung liegt bei uns, damit auch für andere zum Segen zu werden. Wir sind verantwortlich dafür, wir müssen Rechenschaft ablegen über das, was wir damit tun. Und ich finde es spannend, dass die erste Gemeinde das wie selbstverständlich so genommen hat. Wenn jemand leidet, gibt der, der die Möglichkeit dazu hat, demjenigen, der das notwendig hat. Und Niklas hat vorher schon gesagt, in unserem Gemeindewochenende, wir möchten nicht, dass Leute nicht mitgehen wegen dem Geld. Weil das gilt. Wir möchten zusammenlegen und uns gegenseitig unterstützen. Zurück zu dieser Geschichte. Die beginnt ja so richtig fulminant. Boah, und Leute dazu und zusammen und verkaufen und gemeinsam. Und Leute werden wie so angezogen aus der Umgebung und wollen sehen, boah, Mensch, wie ist das bei denen? Die Geschichte geht aber ziemlich dramatisch weiter. Aber mit dem, ich bin in Vers 2, aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er, das ist dieser Hananias, diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Als er das Geld zu den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Ich habe gesagt, es war alles freiwillig. Es war dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Es war doch kein Zwang hier da. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Fragt Petrus. Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Krass. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, und das wundert mich nicht, tiefes Erschrecken auslöste. Einige junge Männer unter den Versammelten traten zu dem Leichnam, wickelten ihn ein, trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Und nun wiederholt sich die Geschichte fast noch einmal. Nachdem etwa 3 Stunden vergangen waren, kam die Frau von Hananias. Sie wusste nichts von dem, was geschehen war. Sag mir, fragte Petrus, ist das der volle Betrag, den ihr für das Grundstück bekommen habt? Die hatten ja miteinander ausgemacht, das wollen sie sagen. Ja, erwiderte Sapphira, das ist der volle Betrag. Da sagte Petrus zu ihr, warum seid ihr beiden übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern? Hörst du die Schritte vor der Tür? Die Leute, die deinen Mann begraben haben, kommen zurück und sie werden dich jetzt auch gerade raustragen. Im selben Augenblick sank Saphira zu Boden und starb. Und als die Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam zu Petrus' Füßen liegen. Da trugen sie sie ebenfalls hinaus und begruben sie an der Seite ihres Mannes. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde und genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. Hananias und Saphira machen etwas eigentlich sehr Löbliches, haben wir ja gesehen. Sie verkaufen und einen Teil von dem, was sie bekommen, geben sie der Gemeinde. Ist ja nichts Falsches, ist ja nichts Schlimmes. Nicht alles haben sie gegeben, aber das war auch okay. Es gab ja keine Regel, dass man alles geben muss. Niemand hat überhaupt gesagt, sagt ja Petrus auch in diesem Text, dass sie überhaupt verkaufen müssen. Sie haben es aus freiwilligen Stücken getan. Und warum haben Hananias und Saphira das dann so gemacht, wie es hier beschrieben wird? Und warum dieses grausame Urteil? Was war das Problem? Beide auf der Stelle umgefallen und tot. Was war denn so schlimm daran? War es notwendig, so brutal und so schnell zu reagieren? Es gab damals Menschen, und es gibt sie bis heute, die viel Schlimmeres tun. Und die leben friedlich und fröhlich weiter. Was ist hier passiert? Warum war das, wie es gewesen ist? Und Hananias und Saphira erfahren eine Strafe in einer Härte und in einer Schnelligkeit, wie wir uns das fast nicht vorstellen können. Manchmal liest man dann in Kommentaren zu diesem Text, seht ihr, wir haben schon immer gewusst, Gott ist grausam, Gott ist unberechenbar, er ist brutal und er ist strafend. So ein bisschen wie so ein Blitzer in der begrenzten Zone. Ich war neulich auf dem Weg von zu Hause zur Gemeinde, war etwas spät dran, 30 Kilometer Zone, ich war 36. Auf meinem Tacho sieht man das fast nicht, den Unterschied zwischen 30 und 36. Bling! Ihr könnt euch vorstellen, die Stadt hat nicht mal interessiert, dass ich für was Frommes unterwegs war. Ich musste zahlen. Oder wir kennen es auch von Kinderliedern. Ich kenne es so aus meiner Kindheit noch, pass auf, liebes Auge, was du siehst. Ihr kennt es, manche haben es vielleicht selber gesungen. Pass auf, lieber Mund, was du sagst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Pass auf, dass dieser Blitzer, oh, machst du was falsch? Gott, der wie so über uns wacht und sofort eingreift, wenn irgendwas falsch läuft. Ich bin dankbar, dass ich inzwischen lernen und verstehen konnte, was Gnade ist. Unverdientes Geschenk, einfach so, Vergebung, Neuanfang, nicht Schadenfreude und Gott, der praktisch wieso achtet, wann macht, jetzt habe ich ihn. Das ist nicht unser Gott. Seine Liebe umgibt mich. Aber dann wieder zurück zu dieser Geschichte. Warum dann diese Geschichte? Warum diese harte Reaktion von Gott? Wir haben letzten Sonntag die Gemeinde kennengelernt in Kapitel 3 und 4 als eine Gemeinde, die wirklich ein Herz und eine Seele war, die zusammen waren, die alles geteilt haben. Sie haben Zeichen und Wunder gesehen. Es ist davon berichtet, wie die Apostel mächtig gepredigt haben. Das war so eine Qualität der Verkündigung. Es war eine Qualität der Gemeinschaft, des Miteinanderseins. Es war auch eine Qualität von und Wunder und Zeichen. Gerade im nächsten Abschnitt ist beschrieben, dass schon wenn ein Schatten von Petrus auf jemand gefallen ist, waren die gesund. Das ist der Hammer. Also die haben Dinge erlebt, die sind unbeschreiblich. Eine Gemeinde, die wirklich blüht und brummt. Und dann passt doch die Geschichte fast nicht dazu. Was soll dann die Geschichte? Mittendrin. Das Problem von Hananias und Saphira ist also nicht unbedingt, dass sie falsch gehandelt hätten beim Verkauf und noch nicht mal, dass sie nicht alles der Gemeinde gegeben haben. Es war okay, Sie hätten gar nichts geben können oder einen Teil geben können oder alles geben können. Es war ihnen ja freigestellt. Das Problem von Hananias und Sapphira war, dass sie vorgaben, so großzügig zu sein, so geistlich, so glaubensvoll. Die Bibel sagt nicht wirklich, warum sie es getan haben, aber vielleicht haben sie einen gewissen Druck hier empfunden. Und wir kennen das vielleicht manchmal von uns. Es ist ja direkt vorher beschrieben, wie Josef, der nachher Barnabas genannt wird, seine Grundstück oder sein Grundstück verkauft hat. Und irgendwie hatten sie das Gefühl, ja, wenn der das macht, dann müssen wir das doch auch machen. Vielleicht hat man den Josef irgendwie gelobt. Josef, also ganzes Grundstück voll für die Gemeinde. Und dann hat Hananias und Sapphira gedacht, ja, also irgendwie müssen wir uns ja auch präsentieren, dann müssen wir das doch vielleicht auch tun. Wenn Josef das tut, dann wir vielleicht auch. Und jetzt mal ganz ehrlich, wir tun immer wieder Dinge wegen dem Beifall und der Anerkennung der anderen. Wir geben das ungerne zu, aber es geht auch immer wieder um Ansehen und Ehre, um das gut dastehen, gut aussehen. Wir geben das nicht gerne zu, aber vielleicht ist genau deshalb die Geschichte hier am Anfang der ersten Gemeinde. Also wir sprechen, und es zeigt sich dann schon in dem, wie wir sprechen. Wir sprechen von unserer tollen Ehe, von unseren super gescheiten Kindern. Unser Enkel schreit natürlich nie so viel wie alle anderen Babys. Und überhaupt unser Urlaub war natürlich ganz toll und das Wasser war besonders klar. Also wir sind es gewohnt, so zu sprechen. Und wir kennen sogar so die frommen und fromm klingenden Worte und wissen, wie wir es dann vielleicht sagen müssen, dass es auch besonders gut klingt. Und vielleicht ist unser Herz an einer ganz anderen Stelle. Und wisst ihr, wie die Bibel das nennt? Die Bibel nennt das Heuchelei. Heuchelei. Und unser Prinzip Nummer 2 ist, Gott hasst diese Heuchelei. Wisst ihr, was der Hauptvorwurf von Menschen ist, die außerhalb der Kirche oder der Gemeinde sind und wenn sie über die Kirche sprechen? Hört mal zu, in der Kantine oder in der Nachbarschaft, wenn Menschen über die letzten Nachrichten über die katholische Kirche sprechen. Was ist der Vorwurf? Ganz, ganz häufig ist genau das. Die tun immer so fromm und sind dann doch so wie wir alle auch. Heuchelei. Wir werden nachher 3 Tipps von Jesus kennenlernen, Jesus Christus selber, wie wir damit umgehen können. Und es ist interessant, dass niemand in der Bibel so viel von Heuchelei spricht wie Jesus selber. Und Jesus spricht im Zusammenhang mit Heuchelei nicht, wenn er mit Kranken spricht, wenn er mit den Aussätzigen spricht, wenn er mit den Zöllnern und Sündern spricht. Wann spricht Jesus von Heuchelei? Wenn er mit den Pharisäern spricht, mit den Frommen. Und Jesus benutzt da ganz krasse Bilder, zum Beispiel in Matthäus 23, 27 sagt er, ihr seid wie eine getünchte Wand. Manche übersetzen sogar ein getünchtes Grab. Als Horst und ich letzten Sommer, vor einem Jahr, die Toiletten unten gestrichen haben, da gab es kurz nachdem wir fertig waren mit der Damentoilette einen Unfall. Und Horst erinnert sich gut daran. Es gab ein Gewitter, es war sehr heiß und es war auch sehr feucht, sehr schwül. Wir hatten die Fenster offen, damit es einigermaßen austrocknet. Und was passiert, wenn heiße, schwüle Luft in einen kalten Keller kommen an die Wände? Das ist Physik, es kondensiert. Das Wasser hat kondensiert und Horst hat mich irgendwann angerufen und gesagt, Heinz, die weiße Farbe ist jetzt auf dem Boden. Und wir hatten wirklich weiße Lachen auf dem Boden. Die Farbe ist runtergelaufen, weil sie noch nicht ganz fest war. Die Fliesen waren nicht wirklich weiß, sondern wir haben sie ja nur weiß angestrichen. Und manchmal verwittert diese weiße Farbe schneller, als es uns lieb ist. Also damals war es viel schneller, als uns lieb war. Es passiert aber auch im übertragenen Sinn. Und manchmal braucht es dieses Gewitter, jetzt übertragen in unserem Leben, und auf einmal geht diese weiße Farbe, die wir so vor uns aufgebaut haben, runter wie die Farbe von Horst und mir. Wir meinen, es wäre irgendwie gut, so eine fromme Fassade aufzubauen, wie wir doch gut sind und schön sind und glänzen. Und wir realisieren nicht, dass Gott nichts, fast nichts so hasst wie diese Heuchelei. Im Griechischen heißt Heuchelei übrigens Hypokrit, und das hat damit zu tun, dass wir eine Maske tragen. Wir sind Maskenträger, ein Heuchler. Im Fasching der Indianer und der Cowboy, und in Wirklichkeit ist ein schwäbischer Junge drin, das ist ja nicht, was außen sichtbar ist. Und nochmal die Frage, warum ist jetzt hier die Reaktion von Gott so krass, so stark, so unerwartet heftig? Ich bin der Meinung, dass Gott hier ein ganz klares Zeichen setzen wollte. Heuchelei tritt in diesem Zusammenhang jetzt zum ersten Mal auf und unter der Gemeinde, jetzt nicht unter den Pharisäern und den frommen Eliten, sondern in der Gemeinde. Und es ist, wenn Gott so ein Stoppschild aufstellt und sagt, Leute, das geht nicht. Ganz klares Zeichen. Es ist wie ein Präzedenzfall, zum ersten Mal geschehen, und Gott macht sehr klar, was passiert. Es gibt übrigens für diejenigen, die die Bibel kennen, viele solche Präzedenzfälle, solche Fälle, wo etwas zum ersten Mal auftritt und überraschend in den ganzen Geschichten ist, Gottes Reaktion ist sehr heftig an dieser Stelle. Ihr denkt an Adam und Eva, ungehorsam, haben Gott nicht vertraut, in Klammern wie Millionen von Menschen heute, und die Reaktion ganz stark von Gott. Raus aus dem Paradies, Tod, Schmerzen bei der Geburt und alles, was beschrieben ist. 3. Mose 10, Präzedenzfall, erste Priester, das waren die Söhne von Aaron, sie mussten ein Opfer bringen und sie haben das in einer Art und Weise gebracht, wie es nicht den Vorschriften Gottes entspricht. Denkt man, ja, Opfer und ein bisschen falsch gemacht, kann ja mal passieren. Und Gott sagt, nein, ich habe gesagt, und jetzt ist Schluss. Und Reaktionen ganz ähnlich wie bei Hananias oder Sapphira. Oder ich denke an Achan, Einzug ins verheißene Land, eines der ersten Städte, die Israel eingenommen hat. Gott hat gesagt, so sollt ihr vorgehen. Und Achan hat gesagt, ja, es ist nicht so schlimm, ich kann doch mal ein bisschen sowas auch auf die Seite und so. Und Gott sagt, stopp, nein, geht nicht. Ganz starke Reaktion von Gott. Und so ähnlich empfinde ich es hier in Apostelgeschichte 5. Die Gemeinde bildet sich gerade, sie lernt zusammen zu leben, sie lernt, was das heißt, als Ekklesia, als Gemeinde zusammen zu sein. Sie tun ganz viele gute Dinge, also wirklich begeisternd, was die junge Gemeinde da gemacht hat. Und Gott stellt wie so ein Stoppschild auf und sagt, das geht nicht. Das toleriere ich nicht. Wir haben vielleicht auf unserer Agenda Heuchelei in der Politik. Vielleicht irgendwie so der Egoismus in unserer Gesellschaft, der Narzissmus von vielen Politikern. Irgendwie, das ist unser Thema. Ganz oben auf der Agenda bei Gott steht, ich hasse denn die Heuchelei. Und das geht dem Empfinden unserer Gesellschaft komplett gegenüber. Ich habe mir einfach Heuchelei, Google, ist der Hammer, was da an Berichten, an Büchern, an Bildern kommt. Ich habe immer wieder mit Menschen zu tun, die sich für ein Vorstellungsgespräch vorbereiten. Und ich werde dann immer gefragt, wie kann ich mich möglichst gut vorstellen oder darstellen? Ich sage dann immer, Lügen geht nicht, man muss schon bei der Wahrheit bleiben. Aber es ist schon irgendwie die Frage, wie stelle ich mich gut dar? Und wird mir immer gefragt, was sind Ihre Schwächen? Und dann muss man ja was sagen, was eigentlich eine Stärke ist, aber ich vergrabe sie in der Schwäche. Das sind wir gewohnt, wir stellen uns positiv dar. Man nennt es dann Selbstmarketing, und jeder in der Industrie weiß, wenn ich irgendwie an Hierarchie und Weiterkommen denke, das ist der Schlüssel. Gutes tun und drüber reden. Ich muss sagen, wie toll ich bin. Wenn ich den Rasenmäher bei uns in Benningen am Samstag anmache und Rasen mähe, weiß ich ganz genau, dass wenige Minuten später die Nachbarn auch anfangen, ihren Rasen zu mähen. Der muss ja schön sein für den Sonntag. Was macht der Schwabe mit seinem Auto am Samstag? Er fährt in die Waschanlage. Es muss ja schließlich glänzen am Sonntag. Wir möchten glänzen. Und vielleicht war das genau das Problem von Hananias und Sapphira. Sie müssen das doch auch tun, wenn es der Josef Barnabas auch tut. Sie wollen doch nicht hinten anstehen, sie wollen doch nicht irgendwie als unfromm und ungeistlich gelten. Sie möchten trotzdem ein bisschen Sicherheit auch haben, deshalb einen Teil vom Geld bei sich lassen, aber es klingt halt schon viel geistlicher, wenn ich sage, alles ist hier für Gott. Und dann behalte ich ein bisschen was noch für mich. So fromm, so hingebungsvoll, so freizügig, so demütig, was der Josef gemacht hat, das machen wir auch. Und ich denke, jenseits der konkreten Frage von der Heuchelei steckt dahinter auch das Warnschild für die Gemeinde ganz allgemein: Gott hasst Sünde. Bei aller Begeisterung und allem Aufbruch und allem, was die Gemeinde so an Dynamik erlebt hat, ist hier wie so ein Break, so ein Bruchstelle, wo Gott sagt, alles toll, aber ich toleriere nicht Schuld. Gott nimmt Schuld ernst. Und so sehr es stimmt, dass Gott nicht der ist, der uns verurteilt. Ah, jetzt habe ich dich erwischt. Das ist nicht Gott. Gott hat für die Schuld die Lösung gebracht. Jesus ist am Kreuz gestorben. Dort gehört Schuld hin. Gott hat selber die Vergebung, den Neuanfang gemacht für uns, indem er seinen Sohn gesandt hat, der für uns gestorben ist. Schuld ist nicht einfach nur wie so ein Rucksack, den wir weitertragen müssen. Wir können abladen am Kreuz bei Jesus. Und so sehr das alles gilt, so sehr gilt eben auch, Sünde ist kein Spaß. Sünde ist nicht so ein bisschen Spiel. Ja, nicht so schlimm, die anderen machen ja auch. Jesus und Gott sagt hier ganz klar, nein. Zur Erinnerung, es ist nicht Petrus in dem Text, der dieses Urteil spricht. Der Petrus fragt nur die Frage, ist das alles? Habt ihr nicht noch mehr? Petrus guckt hier zu und auf einmal kommt Gottes Urteil und Gottes Handeln hier in dieser Geschichte. Und am Ende lesen wir in Vers 5 bei Hananias und wir lesen es dann in Vers 11 gerade noch einmal, lesen wir, dass das dazu geführt hat, dass das Volk Ehrfurcht hatte. Vers 11 zum Beispiel, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde. Ich meine, das ist ja nicht verwunderlich. Überlegt euch, zwei Menschen sterben hier, weil sie gelogen haben. Das löst was aus bei uns allen. Und so heißt es hier Ehrfurcht und das heißt ja nicht Furcht. Nicht Angst, oh Gott, sondern es ist eine Ehrfurcht vor einem Gott, der für Schuld die Lösung gebracht hat, aber der Schuld nicht akzeptiert und unter den Teppich kehrt. Es ist interessant hier in dieser Geschichte, dass auch Paulus gar nicht sagt, Hananias, du hast was falsch gemacht, sondern Petrus sagt hier zu Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet, dass du dich von ihm verführen lässt? Petrus sieht Satan dahinter. Auch bei der Sapphira fragt er eine ähnliche Frage. Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern? Und das ist mein viertes und letztes Prinzip. Satan ist hier aktiv. Ich habe vorher gesagt, es gab die Verfolgung von außen und sie hat eigentlich zum Gegenteil geführt. Sie hat dazu geführt, dass die Gemeinde noch mehr gewachsen ist, dass noch mehr Begeisterung da war, dass sie noch mehr zusammengehalten haben, dass sie noch mehr gebetet haben, dass die Erde gebebt hat. Und jetzt versucht Satan von innen Unehrlichkeit, Unredlichkeit, Lüge. In unserer Geschichte ist es nicht mal so eine ganz krasse Lüge, sondern ist eigentlich mehr so eine Art Übertreibung. Ist es alles? Ja, vieles, vielleicht nicht ganz alles. Und viele Zeitgenossen würden sagen, ja, ein bisschen übertreiben, ein bisschen schönreden, ist ja nicht ganz so schlimm. Wenn ich noch ein bisschen Färbung dazugebe in meine Geschichte, dann klingt es doch noch viel frommer. Und wenn ich die Geschichte noch ein bisschen ausschmücke mit Sachen, die vielleicht nicht passiert sind, ah, dann wird es noch spannender. Und wenn ich ein bisschen flunkere, das gehört doch irgendwie einfach dazu, oder? Egal, ob wir es wegen dem Applaus, der Anerkennung, dem Ansehen machen oder ob wir Druck verspüren, weil es die anderen ja schließlich auch gemacht haben. Oder ob wir denken, wir müssen einfach diesen schönen und sauberen und frommen Schein nach außen wahren. Unsere Geschichte macht ganz deutlich, dass Gott eigentlich nur ein Wort dazu kennt. Nein. Nein. Sünde ist Sünde. Sie soll keinen Platz in unserem Leben haben und sie soll keinen Platz in dieser neu entstandenen Gemeinde haben. Und nun zum Schluss noch drei Tipps von Jesus selber zum Thema Heuchelei. Hütet euch, sagt Jesus, eure Frömmigkeit, man kann ja übersetzen Gerechtigkeit, vor den Menschen zur Schau stellen. Maske, heucheln, vortäuschen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Mal ganz ehrlich, wir können doch vor Gott ohnehin nichts vormachen. Vielleicht vor den Menschen, aber Gott sieht in unser Herz. Und trotzdem meinen wir, dass wir das vor Menschen tun müssen. Manchmal verstecken wir dann auch dieses Vortäuschen selbst hinter frommen Floskeln. Wenn wir dann so Sachen sagen wie, ja, heute wird nicht mehr genug gebetet und nicht mehr genug in der Bibel gelesen und überhaupt, steckt manchmal drin die Aussage, aber ich mache es ja schon. Ob du es machst, weiß ich nicht, aber ich tue es ja schon. Wenn der oder die auf der Bühne stehen, dann muss ich ja irgendwie auch gucken, dass ich vorkomme, sonst falle ich ja irgendwie hinten runter. Und zum Nicht-Heucheln gehört auch zu unseren Schwächen stehen. Ich erinnere mich noch gut, als hier vor einigen Jahren ein junger Mann stand, er hat buchstäblich Rotz und Wasser geweint und hat gesagt, wisst ihr was? Meine Depression ist das Ergebnis von meiner Pornosucht. Wir waren alle so. Und er stand hier und hat bekannt und hat gesagt, und ich bitte euch für mich zu beten. Es war der Hammer. Die Maske ist wie runtergefallen, wie die Farbe von Horst und mir. Und er stand da und hat gesagt, ich brauche euch. Warum erzählen wir Zeugnisse häufig im Nachhinein, wenn wir dann von Erfolg und von Gebetserhörungen so reden können? Ich wünsche mir mehr Erzählungen vom Unterwegssein, von mittendrin sein. Im Moment geht es mir schlecht, ich habe keine Antwort. Ich weiß nicht, wie das nächste Arztergebnis sein wird. Ich brauche eure Unterstützung. Wir sind doch nicht eine Gruppe von Menschen hier in der Gemeinde, die möglichst tun müssen, dass alles in Ordnung ist. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die sind Sünder. Und in den Worten von Paulus, wir tun, was wir nicht tun sollten und das, was wir tun sollten, das tun wir nicht. Da ist Paulus nicht anders wie wir. Und meine Bitte aus der Geschichte von Hananias und Sapphira ist, lassen wir unsere getünchte Farbe abblättern. Nehmen wir unsere Maske ab. Gott hasst Heucheln. Und selbst bei den Finanzen, das sagt Jesus als Zweites, wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen, also Synagogen ist christlich, also fromm, das ist nicht nur Straße und Gasse tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, es soll im Verborgenen bleiben. Ich hatte einen Kollegen, der hat immer E-Mails am Samstag verschickt, dass man auch merkt, der ist so fleißig, der arbeitet auch am Samstag. Wir können das ganz subtil machen. Habt ihr gemerkt? So, Jesus sagt, die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Und selbst in meiner ganz persönlichen Beziehung beim Beten, und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, sagt Jesus, die sich zum Gebet gern an die Straßenecke stellen, damit die Leute das auch sehen, hier in der Gemeinde beten mit ganz schönen Worten. Jesus sagt, es geht nicht darum, es geht um die Beziehung zu ihm, macht es im Verborgenen. Mir ist es aufgefallen, wir hatten neulich im Gebetskreis die ganze Jugendgruppe da, es war cool, die hatten so eine Übernachtungswoche hier, dann waren die in der Gebetsstunde mit dabei. Und wisst ihr was, die haben nicht gebetet, Herr, du weißt, die haben einfach gesagt, wie es so auf dem Herzen war. So richtig frisch, fromm, von der Leber weg. Ich fand das so gut, weil Gott nicht irgendwelche Floskeln will. Wenn wir vom Thron der Gnade sprechen und nicht mal wissen, was ein Thron und was Gnade wirklich ist. Ja, wir können einfach mit ihm reden, so wie uns der Schnabel gewachsen ist und was uns auf dem Herzen liegt. Ich fasse nochmal zusammen. Die schwierige Geschichte von Hananias und Sapphira. Das Erste, was wir kennen oder lernen können hier aus dieser Geschichte ist, alles gehört Gott. Ist echt krass. Ich bin der Verwalter. Aus der dramatischen Reaktion von Gott können wir lernen, Gott hasst Heuchelei. Er hasst es wirklich. Und er hasst nicht nur Heuchelei, er hasst alles, was uns trennt von ihm. Alle Schuld, die uns trennt, weil sie macht Beziehung kaputt. Und weil es Beziehung kaputt macht, gehört es auch nicht in der Gemeinde, in die Gemeinde. Satan nutzt solche Dinge, um von innen heraus die Gemeinde zu zerstören. Wisst ihr, was Leute heute mehr lieben als alles andere? Sind richtig Modeworte geworden, ist das Gegenteil von Heuchelei. Was ist das? Man spricht heute von Authentizität, man spricht von Transparenz, von Offenheit, von Ehrlichkeit. Und Menschen möchten das in der Gemeinde, aber auch von außen zur Gemeinde so erleben. Ich wünsche mir, dass wir von dieser Geschichte von Hananias und Sapphira lernen, offen zu sein, ehrlich zu sein. Wir möchten das mit unserem Bau symbolisch ausdrücken mit manchen Dingen. Ihr werdet das morgen sehen, wie das aussehen könnte. Aber der Bau sind nur Backsteine, wie Niklas sagte. Das Wesentliche ist unser Herz. Wir möchten Menschen sein, die ihn widerspiegeln. Und dadurch kann sich unsere Gemeinde positiv entwickeln. Wir beten. Jesus, du siehst unser Herz. Du siehst hinter unsere Fassade, hinter unsere getünchte Wand, hinter das, was vielleicht nach außen glänzt und scheint. Du kennst unser Herz. Und dafür danken wir dir. Und deshalb müssen wir dir auch gar nichts vormachen. Wir können und wir dürfen zu dir kommen, so wie wir sind. Mit unserem Versagen, mit unserer Schuld, mit unserem Neid, mit unseren ganzen Schwierigkeiten, alles, was uns trennt von dir. Und du bist dafür am Kreuz von Golgatha gestorben. Du hast Vergebung ermöglicht, du hast einen Neuanfang ermöglicht. Wir müssen das nicht einfach nur zukleistern und überstreichen, sondern wir können damit zu dir kommen und du nimmst es weg. Und so bitten wir dich auch für Offenheit und Transparenz und Authentizität auch bei uns in der Gemeinde. Wir müssen nicht eine fromme Fassade aufsetzen, wenn wir hier in Gottesdienst kommen. Auch untereinander dürfen wir sein, wie wir sind. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du uns so gemacht hast, wie du uns gemacht hast, in dieser Vielfalt zu einer Einheit und dass wir zu dir gehören dürfen. Danke, dass du uns liebst, wie wir sind, nicht wie wir scheinen möchten. Danke, dass du uns annimmst, wie wir sind. Nicht das Bild, das wir in der Öffentlichkeit von uns weitergeben möchten. Und dass du uns so liebst, dass wir bei dir sein dürfen, wer wir sind und aus deiner Vergebung und aus deiner Gnade leben können.